Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 71. Kommen wir am Ende doch durch Leistung in den Himmel? Das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern.
Freiheit. Freiheit zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei-und-los.de.
Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Mir gegenüber sitzt ein lächelnd lachender Knut Nippe. Moin Knut.
Moin Malte. Danke für die nette Begrüßung und Bewirtung.
Ja, gerne. Du lächelst, glaube ich, so, weil wir gerade darüber sprachen, als die Mikrofone noch aus waren. Man hat ja immer so seine Routinen, ne?
Ja, Eingangsliturgie.
Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Ja, man, genau. Irgendwann schleift sich das so ein. Und vielleicht auch eine kleine Routine, um mal eine schlechte Überleitung zu machen, ist, dass wir hier noch einmal hinweisen auf eine coole Sache, die wir machen jetzt in diesem Jahr im Mai, nämlich eine Konferenz in Hamburg, die Große Freiheit 2020. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, gibt es noch um und bei 30 freie Plätze. Und wenn ihr Lust habt, noch dabei zu sein, wartet nicht mehr lange, sondern kommt dazu. Gerade eine tolle Nachricht, die mich total erfreut, ist, dass wir die Möglichkeit haben werden, auch nachdem die offizielle Veranstaltung am Freitag und Samstag vorbei ist, noch so bis Mitternacht zusammenzusitzen bei Bier und Wein. Und da freue ich mich drauf.
Also ich glaub, das finde ich super. Ja. Auf die Zeit der Gemeinschaft Malta hat jetzt extra drauf gedrängelt, dass wir haben noch ein paar aufgenommene Folgen auf Vorrat, die wir einstellen, aber Malte hat gesagt, er will noch eine aufnehmen, wo er darauf hinweist, es gibt noch 30 Karten und die will er dann zwischendurch reinschieben, damit es dann auch noch so ist, weil wenn wir sonst erst die anderen, dann wären die schon weg. Genau, also wir freuen uns, also ich bin aufgeregt, Malte auch, glaube ich, aber es ist eine freudige Aufregung, weil ich gerade dieses mit der Gemeinschaft dann abends, das ist ja so ein bisschen auch aus sowas sind ja die Tischgespräche auch entstanden, ne? Genau. Aus Kneipenabenden, wo man diskutiert hat und dann haben wir gesagt, das nehmen wir mal auf. Genau. Also bis zum Mai.
Aber jetzt in medias res, mitten ins Thema rein. Wir haben uns jetzt auch so ein bisschen für die nächste Zeit auch vorgenommen, häufiger mal so Bibelthemen zu machen. Sozusagen nicht nur so die Meta-Fragen, wie wir es sonst häufiger verhandeln, einfach auch deshalb, weil uns beiden auch einfach Bibelgeschichten unglaublich wichtig sind und auch für unseren Glauben. Und heute haben wir eine ausgesucht, nämlich
Man muss dazu sagen, Malte hat einen Aufruf gestartet. Ja. Es gab ganz, ganz viele Rückmeldungen. Wir haben eigentlich genügend Stoff für mindestens ein Jahr Folgen.
So ist es.
Und dann haben wir uns mal welche rausgesucht, die wir spannend fanden.
Ja, was auch nicht heißt, dass wir die anderen unspannend finden, aber wo wir auch denken, wir können da was auch vielleicht irgendwie zu beitragen.
Genau, aber wir gucken uns die Liste bestimmt nochmal an. Genau.
Definitiv. Aber jetzt genug des Vorgeplänkels. Es ist die Geschichte von den anvertrauten Talenten und ihr findet sie in Matthäus 25 ab Vers 14. Und lieber Knut, walte,
ich darf sie vorlesen.
Deines lesenden Amtes.
Genau. Bei mir heißt sie von den anvertrauten Zentnern und Jesus sagt, denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging, rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, sieh da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der 2 Zentner Empfang hatte, und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Sieh da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der 1 Zentner Empfang hatte, und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wieder bekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm den, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähneklappern.
So ein schönes Schlusswort. Ja.
Wir haben einfach nur die Bibelstelle gekriegt, ohne eine konkrete Frage, soweit ich weiß. Ne?
Ja, weil ich finde, dass, wenn man die Geschichte so hört, dass das ja schon automatisch Fragen irgendwie auslöst. Also ich finde, das ist ja nicht so eine Geschichte, die von vornherein irgendwie attraktiv ist. Es gibt so Geschichten wie Jesus und das verlorene Schaf, das er dann irgendwie einsammelt und nach Hause. Also da habe ich sofort irgendwie eine Zuneigung zu. Und das ist eine Geschichte, die erstmal auf den ersten Blick ja in vielerlei Hinsicht verstört.
Sie hat kein Happy End zum Beispiel.
Kein Happy End.
Das ist nicht das Einzige, was verstört, aber das ist, auf jeden Fall bleibt sie mit diesem Unhappy End verstörend schon mal zurück.
Genau, irgendwie so in einer. Und die kriegen dann erstmal, nicht jeder kriegt das Gleiche. Also da ist das schon mal, und dann ist das so schroff. Also es passt nicht so ganz in das Jesus-Bild, in so ein Hippie-Jesus-Bild, der so ein bisschen ganz
piesig
so. Das ist schon, wo man erstmal schlucken muss. Und ich kann zumindest mal so aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich habe auch so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu dieser Geschichte. Also ist ja immer die Frage, mag man eigentlich eine Bibelgeschichte? bei mir war das so, ich weiß noch genau, ich war irgendwie ein Jugendlicher und ich war im Jugendkreis und unser Pastor hatte mit uns eine Bibelarbeit gemacht, eine sehr ausführliche, ich glaube über sogar mehrere Wochen, zu dieser Geschichte hier, zu dem Gleichnis von dem anvertrauten Zentnern. Und das ging so ein bisschen in die Richtung, jeder hat Begabung, ne? Jeder hat Talente. Also das griechische Wort für Zentner ist Talente und im Deutschen sind Talente auf jeden Fall ja sowas wie Begabung. Und dann ging es darum, was hat jeder von Gott für Begabung sozusagen geschenkt bekommen. Und dann ging es so ein bisschen darum, die Botschaft war so ein bisschen, macht doch was aus euren Begabungen. Also,
vergrabt sie nicht,
ja. Setzt euch ein. Setzt euch mit dem ein, was Gott euch geschenkt hat.
Das ist eine sehr verbreitete Deutung dieses Gleichnisses, würde ich, also jedenfalls in meiner Erfahrung, ich habe das auch oft gehört.
Mich hat das echt nicht nur verstört, mich hat echt fertig gemacht, muss ich sagen. Also ich bin meinem Jugendpastor für sehr, sehr vieles dankbar. Ob man sozusagen einem 17-Jährigen, der eh schon kein zu kleines Ego hat, noch sagen muss, dann auch, und du bist besonders begabt, hatte mir dann auch immer noch gesagt, ich bin ja besonders.
Du bist einer mit den 15.
Ja. Natürlich. Und dann dachte ich, also ich muss jetzt hier sonst was leisten für Gott. Und ich weiß noch genau, wo ich war, wie mich das richtig fertig gemacht hat. Ich denke, ich schaffe das nicht. Ich reiß das nicht für Gott, was ich eigentlich für Gott reißen muss. Und von daher ist mir diese Geschichte immer so ein bisschen unlieb, weil ich immer denke, na, wenn ich eines Tages vielleicht nach meinem Tod vor Gott stehe, was werde ich hören? Werde ich hören, du böser und fauler Knecht? Weil ich mit dem, was Gott mir mitgegeben hat, nicht das gemacht habe, was ich hätte tun sollen. So, und diese Furcht,
Ja, und das ist doch ein bisschen, ja, Entschuldigung.
Also das war einfach nur, ich wollte einfach nur mal, ich bin jetzt auch fertig, das war einfach nur so, ich wollte mal sagen, die Geschichte ist zweischneidig oder hat bei mir kann solche Reaktionen auslösen.
Ja, nicht nur bei dir, mir hat auch mal ein erfahrener Pastor gesagt, dass die Motivation in seinem Dienst ist, dass er Angst hat, dass Gott zu ihm sagt, du hast deine Talente vergraben. So, also dass er sozusagen sich in der Rolle dieses bösen Knechtes wiederfindet und dann es Ärger gibt. Und ja, ich meine, das Erstaunliche ist ja, dass obwohl diese Auslegung so verbreitet ist, muss einem doch irgendwie auffallen, dass das doch in einer, um es mal vorsichtig zu sagen, gewissen Spannung steht zu dem, was wir sonst über Gott und über Jesus hören und lehren. Dass es nicht auf die Leistung ankommt. Wie geht man denn damit um?
Ja, das wär, also um es zuzuspitzen, da könnte man ja sagen, da haben wir es doch. Also ihr Evangelischen lehrt ganz falsch mit der Rechtfertigungslehre. Ihr erzählt immer, wir sind aus freier Gnade, kommen wir in den Himmel. Es kommt nicht auf eure Leistung an. Und hier erzählt Jesus ja eine Geschichte, wo er sagt, es kommt doch auf Leistung an.
Ja, also auf Gewinn. Wer keinen Gewinn macht, wer keine Ergebnisse bringt, kommt dahin, wo Heulen und Zähneklappern ist.
Genau. Und das ist, und das meint das, was man klassisch Hölle nennt. Also weil der Kontext ist, das ist das 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, da erzählt Jesus drei Geschichten, drei Gleichnisse von den törichten Jungfrauen. Dann dieses hier und am Ende das vom Weltgericht. Und alle haben sozusagen diesen Hintergrund von Endgericht und also ist ganz klar, in welchem Kontext das eingezeichnet ist. Und genau, da kann man ja fragen. Lehrt der Text nicht gegen die Rechtfertigungslehre? So.
Ja.
Ich glaube, das ist das spannende Thema dieser Folge, wo wir jetzt mal drum ringen müssen.
Und unsere Vermutung ist, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum uns diese Bibelstelle aufgetragen wurde.
Und es gibt, glaube ich, mehrere Möglichkeiten damit, sag ich mal, evangelisch umzugehen.
Ja.
Also wirklich mehrere. Ich glaube, eine erstmal wichtige, finde ich, Einsicht ist, ich würde nie behaupten, dass jede Bibelstelle lehrt, dass wir allein aus Gnade in den Himmel kommen.
Ja.
Sondern, wir haben ja mal eine Folge gemacht über Gesetz und Evangelium.
Ja.
Wo wir gesagt haben, es gibt in der Bibel sozusagen zwei Lehren, das Gesetz und das Evangelium. Und das Gesetz sagt uns, was wir tun sollen und auch, dass wir durch Leistung quasi vor Gott gerecht werden.
Ja.
Und in den Himmel kommen.
Ja.
Und das heißt, immer wenn wir in der Bibelstelle sehen, hier fordert Gott doch Leistung von uns.
Dann ist es Gesetz.
Dann ist es Gesetz. Mhm. Und dann ist es sozusagen auch kein Widerspruch zum Evangelium. Wir müssen einfach nur merken, da will Gott zu uns Gesetz sprechen, um uns auch zu überführen.
Ja.
Und in gewisser Hinsicht, also ich will jetzt sozusagen nicht diese Auslegung im Nachhinein legitimieren, die wir gerade so ein bisschen auch problematisiert haben, aber es kann auch ein sinnvoller Effekt sein, sich also auch ein bisschen zu erschrecken vor der Geschichte. Das muss nicht unevangelisch sein, weil wenn ich weiterlese nach dieser Geschichte, lese ich ja von einem Jesus sofort, der sein Leben gibt für die Sünder. Denn gleich nach dieser Geschichte geht Jesus ja ans Kreuz, um für die Sünde der Welt zu sterben. Und das, ich finde, ist eine Möglichkeit, nicht die einzige, mit diesem Text umzugehen, zu sagen, okay, ich nehme ihn als Gesetzestext, ich nehme ihn als ein Text, wo mir Jesus auch den Spiegel vorzeigt und ich merke, ja, ich vergrabe auch Dinge in meinem Leben und ich fliehe zu dem Christus, der auch dem beschenkt, der Sachen vergräbt, sag ich mal so. Das wäre sozusagen in der Spur, ich finde das Evangelium außerhalb dieses Textes und gegen diesen, ein bisschen sozusagen gegen die Spitze dieses Textes.
Als Rettung vor diesem Text sozusagen. Ja, also dieser Text sagt, wo ich eigentlich hingehören würde, dass ich merke, ich bin dieser faule und untüchtige Knecht und das Evangelium ist, dass ein anderer kommt und mir seine Talente schnell rüberschiebt und sagt, hier komm, zack die mal und so.
Ja.
Das ist eine Möglichkeit. Ich finde, also was ich ganz klar trotzdem sagen würde, ist, dass diese Auslegung, die wir vorhin vorgestellt haben, ich würde sogar sagen, falsch ist. In der nettesten Variante, die du jetzt hier gebracht hast, unvollständig.
Ja.
Also, denn wenn man sagt, dieser Text lehrt uns, dass Leistung das ist, an dem sich entscheidet, ob du gerettet wirst oder nicht, ja, dann würde ich sagen, nein, lass uns noch mal in den Text gucken, das steht da nicht.
Ja.
So,
ja,
das würde ich ganz klar sagen.
Ja.
Was man machen kann, das habe ich auch schon erlebt, dass ich erinnere mich an eine Tagung, wo es eine Bibelarbeit dazu gab und dann hat ein Referent, war glaube ich Professor Trovic, weiß ich aber nicht mehr genau, hat dann gesagt, ja, Jesus ist außerhalb dieses Textes sozusagen. Und das muss man eben mit dazu sagen, was weiß ich, dass er eben später vorkommt. Also das ist der Gesetzestext, der uns zeigt, wo wir stehen, aber dann muss ich auch sagen, wo das Evangelium herkommt. Wenn man diesen Text als Evangelium predigt, also als Weg, wie man gerettet wird, dann ist es falsch. Denn das, ich glaube, das Erschrecken ist auf jeden Fall richtig. Das wäre auch in den Auslegungen, die ich da interessant und gut finde, ist auch drin. Denn es ist ganz klar ein Gerichtstext.
Mhm.
Nur, also ich würde sagen, es geht hier nicht um Leistung.
Ich glaube, wir müssen mal ins Detail gehen.
Ja.
Und lass das mal machen und
ja,
mal
okay,
gucken, ob uns, ob wir sozusagen diese etwas, diese in Anführungsstrichen klassische Lesart, die ich am Anfang skizziert habe, ob wir die ein bisschen...
was eigentlich dagegen spricht. Ja. Also ich mache mal eine Vorlage, einen Aufschlag. Also man kann den Text doch so sehen, wer kommt denn hier, wer geht denn hier verloren? Wer kommt ins Gericht? Wer kommt in die Hölle?
Mhm.
Der nicht glaubt.
Mhm.
Der Angst hat.
Ja.
Der sich absichern will. Der sagt, Gott, hier, du forderst und ich zeig dir, wie ich deinen Forderungen genüge. Also, das ist doch, und das ist ja aber eben der Grund, warum er das alles nicht macht. Also ich finde, man könnte auch sehr gut darüber reden, dass es der Glaube ist, also nämlich das Empfang, was dieser, der Text sagt dir, wenn du versuchst, dich abzusichern, dann hast du keine Chance.
Ja.
So, aber gut. Wir hauen uns mal gegenseitig Sachen um die Ohren.
Das Erste, was ich nicht, Erste, was schon mal klar ist, ist, Talente ist nicht das, was wir heute als Talente meinen. Also,
ja, diese Gleichsetzung ist schon mal interessant, ne? Dass es auf unsere Gaben und unsere Fähigkeiten ankommt.
Genau, dann Talent ist im Grunde damals eine Währungseinheit gewesen.
Ja.
So, also man könnte auch sagen, der Erste kriegt 100 Euro,
Ja, beziehungsweise es ist mehr. Gewichtsangabe, ne? So und so viel Silber.
Hier genau. Aber es geht
faktisch. Die kriegen Geld.
Heute würde man sagen, die kriegen Geld.
Ja.
Und das ist was im Gleichnis. Das heißt, dass sozusagen diese Gleichsetzung kann man schon mal so ein bisschen in Frage stellen. Und was ich über Jahre lang, ich glaube, du hast ja immer mal gesagt, man muss Bibeltexte immer wieder und wieder lesen, bis man einem Sachen auffällt. Was ich nie gesehen habe an dem Text, die kriegen ja alle erstmal was geschenkt.
Ja, genau.
Aber damit fängt sie erstmal an. Da gibt's einen Herrn, der verschenkt. Der verschenkt dem einen dies und der verschenkt dem einen das und der verschenkt dem dritten das. Das heißt, also Gott oder Jesus wird als jemand hier vorgestellt, der gerne schenkt.
Ja, genau.
Das ist doch erstmal was Tolles.
Ja.
Darüber kann man sich ja freuen. Und zwar, er schenkt auch ohne Auftrag. Ne? Also er sagt jetzt nicht, ich schenk dir und wenn...
Und ich komme irgendwann wieder.
Und wenn du dann nicht verdoppelt hast...
Ja.
Dann gibt es aber Heulen und Zähneklappern. Das heißt, es gibt noch nicht mal eine Drohung. Es gibt nicht mal sowas wie, du hast jetzt ein Geschenk, aber.
Ja.
Aber. Wehe dem, du machst da nichts draus. So. Und so ist das ja auch erstmal mit unserem Glauben. Ne? Also Gott schenkt. Gott schenkt dir und sagt, ich vergib dir all deine Sünden. Ich schenk dir mich selbst. Ich schenk dir die ewige Gerechtigkeit. Ich schenk dir das Leben. Gott schenkt. So. Und das, was wir geschenkt haben, das sollen wir, würde ich sagen, in Freiheit froh einsetzen.
Genau, wir sollen das machen, glaube ich, was Gott hier macht. Wir sollen es weiterschenken.
Ja.
Wir sollen losgehen und es weiterschenken. Also der ganze Text gibt ja schon anderen Sinn, wenn man jetzt mal sagt, wofür könnte dieses Geld stehen, wenn es nicht um meinen Einsatz geht oder meine Begabung oder so, wenn es zum Beispiel um Liebe geht oder um Vergebung. Ja, du kriegst Vergebung geschenkt und du sollst jetzt rumgehen und diese Vergebung weiterschenken oder Dankbarkeit oder was weiß ich. Dann fällt uns auf, was für ein Arsch der dritte Knecht ist.
Ja.
Der sagt, ey, ich behalte es für mich. Ich gehe nicht rum. Also was ist, wenn sozusagen es überhaupt nicht auf das Ergebnis ankommt, was man dann draus macht? Denn ich finde, was so ein bisschen irritiert ist, es irritiert einen ja, dass die unterschiedlich viel kriegen.
Ja.
Das kann auch auf den ersten Blick so ein bisschen wahllos sein oder bevorzugt, dann steht auch nach ihrer Tüchtigkeit, also sozusagen, das wäre ja eher Begabung, ne? Also der ergibt dem, der gut damit umgehen kann, gibt er mehr und dem, der weniger gut umgehen kann, gibt er weniger und dem dritten, der kriegt dann ganz wenig und wird auch noch bestraft. Interessant ist aber, dass die ersten beiden, obwohl sie unterschiedlich viel kriegen, ja nicht unterschiedlich viel damit machen. Beide verdoppeln es. Also der erste ist nicht geschickter und verfünffacht ist so. Also das ist alles, ist sozusagen alles auf einer Ebene, deswegen ist dies mit der Tüchtigkeit offensichtlich, hat darüber nichts auszusagen. Also er verschenkt es so und dann sollen die damit weiterschenken. Was ist, wenn es darum geht, dass sie so sein sollen wie er? Nämlich losgehen und das unter die Leute bringen. Mhm.
Und dann wird sich das vervielfachen, ne? Ich meine,
das ist ja. Das ist richtig. Das ist so wie mit Gottes Wort und so. Also das, es fällt ja ein bisschen auf, auch wie erstaunt die sind. Und siehe da, es ist doppelt so viel, ja. Das ist ja, die tauchen ja überhaupt nicht, hochnäsig oder erfolgsverwöhnt auf und sagen, hier, ich habe hart gearbeitet und ich habe das und das gemacht, sondern dieser Erfolg ist fast wie von selber, es erinnert so ein bisschen fast an das Gleichnis vom Aussehen und so weiter. Der Bauer sieht aus, das Wort Gottes, und schwupps, auf einmal ist daraus eine Frucht geworden, ja. Also ich finde, das liegt sehr nah sozusagen nicht auf das, nicht sozusagen auf diese Leisten zu gucken, sondern auf göttliche Dinge, die man weitergibt, wo man auch manchmal nicht weiß, was wird da draus, wenn ich jemand liebe, wenn ich jemand vergebe, das kann der auch missbrauchen oder missachten oder wie auch immer, passiert auch. Und die Bibel sagt aber, nee, mach es einfach, auch wenn es in manchen Fällen nichts bringt, mach dir darüber keine Gedanken, teile es aus, im Endeffekt wird es Frucht bringen. Und das ist das, was hier mit dem, die losgehen, sind überrascht, ja, das hat sich verdoppelt.
Ja.
Und geh mit deiner Freude los, geh mit deiner Liebe los, geh mit deiner Vergebung los und es wird sich vermehren.
Und ich wäre mir sogar gar nicht sicher, und jetzt kommt ein kleines hypothetisches Spiel, was wäre denn eigentlich, wenn einer von denen das alles eingesetzt hätte?
Ja.
Und würde am Ende mit leeren Händen dastehen, so, ja. weil er sich ein Risiko eingegangen ist und verloren hat. Ich wäre mir nicht so sicher, dass der von dem Herrn dann auf den Deckel gekriegt hätte.
Ja, genau.
Weil das irgendwie bei den Dritten
gar nicht die Pointe. Das würde es total deutlich machen. Meine These wäre auch, dass der Herr ihn an der Stelle loben würde und sagen würde, du bist treu gewesen. Ist ja auch interessant, dass der Herr zu den allen sagt, also zu beiden, obwohl die unterschiedlich
sind. Das gleiche
Feedback. Und er sagt, du bist mit wenigen treu gewesen.
Ja.
Und ich glaube, die Treue besteht darin, das, was man kriegt, unter die Leute zu bringen.
Weil es ja auch witzig ist, mit wenigen, es ist gar nicht so wenig eigentlich.
So, und ja, hier gehen, glaube ich, verschiedene Ebenen. Das, was du hast, ist wenig gegenüber dem, was du jetzt noch alles kriegen wirst. Also die werden ja dann noch mehr beschenkt. Ja, du bist über weniges, deswegen gebe ich dir jetzt noch mehr davon, sozusagen. Du hast meine Liebe verteilt, deswegen kriegst du jetzt noch mehr Liebe zum Verteilen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Dann nehme ich einen auf.
Ja, nimm einen auf.
Den dritten Knecht, ich würde gerne nochmal auf den gucken. Was der dem Herrn da entgegenschleudert, das finde ich eigentlich schon frech. Also dieses, du bist ein harter Mann, ne?
Ja. Der ihm was gegeben hat, ohne Auftrag.
Das wäre so wie wenn, also ich nehme mal vor, ich habe Geburtstag und du klingelst an meiner Tür und sagst irgendwie, ich schenke dir ein neues Auto irgendwie zum Geburtstag. Hier steht draußen vor der Tür und ich sage, Knut! Ja. Du bist ein harter Mann. Also, wo ich auch denke, Moment mal, also das verkehrt ja sozusagen diesen gesamten Geschenkcharakter und das sagt, finde ich, schon was, also wenn es ja auch um Verlorenheit geht, also und worin auch die Verlorenheit von uns Menschen besteht, ist, dass wir häufig sagen, Gott, wir wollen deine Geschenke nicht. Du bist ein harter Mann. Hier, nimm, was dein ist. Hier, danke für dein Geschenk. Ich habe es vergraben, ich will es gar nicht haben. Ich gebe es dir wieder zurück. Behalte es lieber.
Und jetzt sind wir quitt.
Genau. Ich will mit dir gar nicht zu tun haben. Ich will gar keinen Deal mit dir machen. Ich will gar nicht irgendwas. Ne? So, und das erinnert mich so ein bisschen an das, was, ich glaube, C.S. Lewis hat das mal in der großen Scheidung über die Hölle gesagt. Es gibt Leute, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und manche, zu denen Gott sagt, na, dein Wille geschehe am Ende. Also, und das ist ja so ein bisschen, was hier passiert. Ne? Also er gibt Gott zurück und sagt, behalt's. Mhm. Irgendwie finde ich schon anrührend.
Also ich weiß, du hast mir das vorhin vor der Aufnahme gesagt, dass du das noch positiv drehen willst, aber die Aussage des dritten Knechtes, du erntest, wo du nicht gesät hast, ist ja eigentlich eine totale Unverschämtheit. Ja. Denn es ist ja genau das Gegenteil passiert. Der Herr hat denen allen was gegeben.
Ja.
Und die Frage ist ja, ob er jetzt kommt, um zu ernten, oder ob er kommt und sagt, habt ihr es auch so gemacht? Habt ihr auch weiter gesehen? Es ist ja interessant, dass es ihn erst gibt, dieses Geschenk, und dann kommt er doch, um Rechenschaft zu fordern. Aber vielleicht fordert er gar nicht Rechenschaft und will es wieder haben, sondern er fragt Rechenschaft, was habt ihr damit gemacht? Mhm. Gott schenkt uns Liebe und will nicht, dass wir ihm das zurückzahlen, aber die Rechenschaft, die er von uns fordert, ist, dass wir diese Liebe weitergeben, ja, oder die Vergebung und die Dankbarkeit und so weiter.
Und exakt ist ja das, was in der nächsten Geschichte passiert. Nach dieser Geschichte gibt es die Geschichte vom Weltgericht,
ja,
wo Jesus sozusagen in Schafe und Böcke teilt und sagt, ihr habt die im Gefängnis besucht,
genau,
und ihr habt, also da kriegt man sogar Beispiele dafür, was das eigentlich heißt.
Und die sagen, Moment mal, das wussten wir gar nicht, dass du das warst.
Genau.
Also die haben das einfach, genau, die haben das verteilt, nicht aus, ja, Angst vor Gott, nicht, ja, aus, ich muss meine Pflicht erfüllen, sondern die haben das verteilt und Jesus sagt, so habt, und damit habt ihr mir gedient, und die sagen, hör, wir wussten gar nicht, dass du das bist.
Ja. Ja. Und dann, ja, ich glaube, das haben wir schon am Telefon, wir sprechen ja mal schon im Vorfeld hier rüber, das gesagt, der Dritte, der kriegt im Grunde den Herrn, den er glaubt.
Genau. Deswegen, glaube ich, ist das schon eine lutherische Geschichte.
Ja.
Es geht hier um Glaube, um Vertrauen, und der Dritte sagt, du bist so und so, und dann sagt der Herr, na gut, wenn du es auf die Tour willst, dann mach dir mal klar, dass selbst wenn du das Geld nur zur Bank gebracht hättest, hätte, mhm, ich mehr gehabt, als da, wo du es, so habe ich quasi einen Verlust dadurch, dass du auf Sicherheit gegangen bist, dass du kein Risiko, die anderen sind ein Risiko eingegangen, die haben es unter die Leute gebracht, du hast es vergraben und ja.
Ja. Man kann die Geschichte ja noch so ein bisschen evangelisch drehen. Ich weiß, dass du da.
Ich finde meinen schon evangelisch, aber gut.
Genau,
aber du hast noch einen Twist zu diesem Twist. Du erntest, wo du nicht gesät hast.
Genau, also man kann es ja mal verschieden evangelisch, ja, drehen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das haben wir ja in der Folge jetzt auch versucht. Also jenseits des Textes war die erste Möglichkeit, das Evangelium zu finden. Zweitens, so wie wir es gerade eben gemacht haben. Und drittens, wenn man hier drüber nachdenkt, was Jesus eigentlich für einer ist, dann stimmt es ja. Jesus erntet ja auch da, wo er nicht gesät hat. Also,
ja,
er geht direkt nach dieser Geschichte oder nach diesen Gleichnissen, die er erzählt, stirbt er für die Sünden der Welt. Das heißt, er bekommt die Konsequenz für all das, was wir verbocken, sag ich mal.
Also genau, wir sehen den Mist und er erntet das Ergebnis.
Genau. Und umgekehrt ernten wir, was wir nicht gesät haben. Also, sondern
was er gesät hat.
Sondern, genau, was er gesät hat. Es gibt sogar so ein, finde ich eigentlich ein ganz cooles christliches Lied. Das ist, im Englischen heißt es auch, Lord, you died that I might reap what you have sowed. Also, du, Herr, du bist gestorben, auf das ich ernte, was du gesät hast. Also, finde ich eigentlich ganz schön, weil es gibt ja immer das Sprichwort, wir ernten, was wir sehen. Und,
ja,
und dass man das Evangelium auch in dieser Terminologie beschreiben kann, aber als genaue Umkehrung, dass Christus das erntet, was wir gesät haben, und wir dafür ernten, was er gesät,
genau,
hat.
Genau, und dass man das erntet, was man sieht, das gibt es auch als Aussage in der Bibel.
Aber in dieser,
und das, ja, ist Gesetz.
Ja.
Das ist Gesetz, und Evangelium ist, dass Jesus sozusagen das umdreht und sagt, okay, du erntest, mhm, und ich sehe, und umgekehrt. Also das finde ich auch theologisch völlig berechtigt. Aber das und das, was wir als allererstes hatten, da muss man sozusagen mit einem Jesus außerhalb dieses Textes argumentieren, was auch in Ordnung ist, weil, mhm, ich finde, die Bibel erklärt sich ja gegenseitig, also es kommt auch von anderen Geschichten her Licht auf diesen Text, und das finde ich in Ordnung. Bei dem anderen fand ich charmant, dass schon innerhalb des Textes, ja, Sachen angelegt sind, wo man merkt, das ist eine Gerichtsgeschichte über mangelndes Vertrauen und über das mangelnde an andere weitergeben, so wie es der Herr gemacht hat und wie es die beiden guten Knechte gemacht haben.
Und mich hat das noch einmal so, wo du vorhin erzählt hast von dem Pastor, der sagt, er ist hauptsächlich durch Furcht motiviert, dass das ja genau das Wort ist, das sogar auftaucht, ja, hier beim dritten Knecht.
Ja.
Dass er sich fürchtet.
Er hat Angst gesagt, aber genau das ist es,
ich, ja. Ich habe mich gefürchtet,
genau, vor dir. Und der Witz ist, Ich finde, man kann diese Geschichte hören und erschrecken und sagen, ja, so bin ich auch. Ich habe auch Angst. Ich bin auch dieser dritte Knecht. Ja. Ich habe auch Angst, wie ich sozusagen vor Gott meine Abrechnung richtig hinkriege. Ja. Und dann merkst du, das ist, dann bist du in Gefahr.
Ja. Also wenn ich so doll Angst davor habe, der dritte Knecht zu sein,
dann bin ich der dritte Knecht. Ich bin der dritte Knecht, wenn ich Angst habe, bin ich der dritte Knecht.
Ja. Verrückt, oder? Also was in dieser Geschichte drin steht, ja.
Wie viel Zeit haben wir noch?
So eine halbe Minute.
Gut. Dann möchte ich an dieser Stelle noch eine Literaturempfehlung machen, die leider auf Englisch ist. Es gibt drei tolle Bücher von Robert Farrar Capone. Malte packt es in die Shownotes. Es sind drei Bücher über Gleichnisse. Es gibt auch den Sammelband Kingdom, Grace and Judgment. Er teilt die Gleichnisse auf. Es gibt Gleichnisse übers Königreich, es gibt Gleichnisse der Gnade und es gibt Gleichnisse übers Gericht. Und das ist hier ein Gerichtsgleichnis. Und da hat er noch ganz viel, viel mehr Einzelbeobachtungen, die alle total interessant sind und die mich auch sehr dazu gebracht haben, diesen, was ich da so gut fand, zu vertreten. Vor allen Dingen interessant ist auch, dass er auch viel... In Lukas 19 gibt es ein Gleichnis, was quasi der Zwilling dieser Geschichte von hier ist, aber nicht der eineiige Zwilling, sondern es gibt Unterschiede. Also und wo er auch diese Unterschiede beleuchtet, und das ist total toll zu lesen. Also wer ein bisschen Englisch kann, kann und sich für diese Geschichte interessiert, und ich weiß ja nicht, ob wir dem Hörer jetzt seine Fragen beantwortet haben, der uns die Mail geschickt haben, sonst verweise ich auf dieses Buch. Da gibt es noch ganz viel zu entdecken.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Und wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und macht's gut. Tschüss.
Tschüss.